ich bin an den 8000ern ein anderer Mensch wie bei uns in den Alpen. Man kann von einem Toten besser Abschied nehmen, wenn man ihn noch mal gesehen hat. Das war das Geschenk meines Lebens. Ich finde wirklich grundsätzlich in Deutschland, dass Trauer beurteilt und verurteilt wird. Und das steht niemandem zu. Das Leben geht einfach weiter, ob man will oder nicht.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Tanja Valerien, Gespräche über Wandlung in Kooperation mit dem Magazin Donner. Heute bin ich zu Gast bei der Höhenbergsteigerin und Speakerin Alix von Melle in ihrem schönen Zuhause in Füssen am Fuße des Schloss Neuschwanstein. Man kann sogar hier das Schloss sehen, wenn man auf ihrem Balkon steht. Hallo, liebe Alix.
Danke, Tanja, dass ich eingeladen worden bin zu deinem Podcast und dass du zu mir gekommen bist.
Du bist 1971 in Hamburg geboren, Sternzeichen Jungfrau, und dort in der Nähe in der Kleinstadt Ahrensburg als Sandwichkind zwischen zwei Brüdern und einer Schwester aufgewachsen. Deine Mutter, Jahrgang 36, stammt aus einer sehr musikinteressierten Bremer Juristenfamilie, wurde aber während des Krieges nach Kreuth am Tegernsee und in den Chiemgau in die Schule geschickt. Später wurde sie dann Berufsschullehrerin, spielte ganz intensiv Klavier und lernte deinen Vater in Bremen beim Hockeyspielen kennen. Also sportlich war sie auch. Er ist 1930 in die traditionsreiche Lübecker Kaufmannsfamilie von Melle hineingeboren. Die haben international mit Wein gehandelt. Und dort hat er auch erstmal so eine Lehre gemacht und dann eine Groß- und Außenhandelsausbildung in Bremen. Nach der Hochzeit arbeitete er 30 Jahre lang als Vertriebler bei IBM in Hamburg, war ein ganz leidenschaftlicher Regattasegler, handwerklich extrem geschickt und sehr exakt. Da auch deine Mami, wie gesagt, sehr sportlich war, fuhren sie mit euch Kindern immer wieder zum Skifahren in die Alpen. Die Sommer habt ihr lange auf Sylt verbracht, bis deine Eltern dann ein kleines Ferienhäuschen in Dänemark gemietet haben. Von einer Hamburgerin erwartet man ja eigentlich nicht so unbedingt, dass sie eine erfolgreiche Alpinistin wird und bereits 7 8000er bestiegen hat. Wann und wo ist denn diese Liebe und Leidenschaft für die hohen Berge bei dir eigentlich entfacht? Gab es da so ein Schlüsselerlebnis und war das schon in deiner Jugend?
Also ich habe wirklich spät mit dem Bergsteigen angefangen, erst eigentlich zu der Studienzeit in München. So ein bisschen war das Feuer vorher schon entfacht, weil wir Kinder eben mit meinen drei Geschwistern, wir durften vor Schulbeginn jeweils ein Kind, das dann in die Schule gekommen ist, mit den Eltern zum Skifahren gehen, in die Alpen 2 Wochen, um das einfach einmal auszuprobieren. Weil das war dann einfach finanziell später auch nicht mehr möglich, mit 4 Kindern Skiurlaub zu machen. Aber jedes Kind hatte die Möglichkeit. Und ich habe dann wirklich das große Glück gehabt, dass ich mit meinen beiden Cousinen, dann nochmal so mit 12, 13, 14, glaube ich, war das, bin ich mit denen nochmal in den Skiurlaub gefahren. Und da habe ich schon gemerkt, irgendwie die Berge, das taugt mir. Und mein Großvater war großer Wanderer, also hat auch im Winter damals ja noch mit so Seehundfellen, die man unter die Tourenski geklebt hat, hat er kleine Skitouren auch gemacht. Ich habe Schwarz-Weiß-Bilder von ihm in Gargellen, im Montafon beim Skifahren, mit meiner Mutter auch. Und meine Großeltern haben eben viel Urlaub wirklich auch in den Alpen gemacht. Natürlich überschaubare Wanderungen, aber schon so, dass da auch ein bisschen Interesse war. Und ich war auch so ein richtiges Großelternkind. Also ich war ganz viel bei meinen Großeltern in Bremen. Und ich glaube, da ist eben ein bisschen was dann gekommen, dass ich schon so das Interesse für die Berge hatte. Und einschneidend war wirklich, weil du es eben auch erzählt hast, von meiner Mutter als Bremerin, die war eben während des Krieges, also 36er Jahrgang, dann war sie eben relativ klein, als der Krieg ausgebrochen ist, aber dann kamen ja schon die ersten Grundschuljahre, ist sie in Kreuth am Tegernsee in die Grundschule gegangen und eine Zeit lang eben auch in Bergen im Chiemgau. Und meine Mutter ist mit uns Kindern dann später immer mal an den Tegernsee oder dahinter ins Tal nach Kreuth gefahren oder Bergen, Chiemgau haben wir auch besucht. Und sie hat uns eben gezeigt, wie sie da einen Teil des Krieges verbracht hat. Und für uns, und das ist für mich eine unglaublich schöne Kindheitserinnerung, mit dem älteren Bruder, der eben knapp über mir ist, die beiden anderen Geschwister, da ist ja ein weiter Altersunterschied, mit diesem Philipp, der 2 Jahre älter als ich ist, in der Wolfsschlucht zu spielen und mit Steinen an der Weissach zu spielen im Kräutertal. Also das ist für mich eine unglaublich schöne Kindheitserinnerung. Und deswegen glaube ich schon, dass so ein bisschen Begeisterung für Berge oder Interesse da war. Und mein großes Glück war dann aber einfach im Studium in München, dass es dort die Alpenverein-Sektion gab, München-Oberland, da bin ich beigetreten. Dann gab es ein unglaublich tolles Programm für die Studenten, der Hochschulsport in München, der zentrale Hochschulsport, ZHS. Und da habe ich eigentlich alles mitgemacht an Kursen, Skitourenkurse, Kletterkurse. Aber da war ich natürlich noch weit vom Höhenbergsteigen entfernt. Hatte zu dem Zeitpunkt, also fehlt einem als Studentin natürlich auch das Geld. Aber für mich war es schon ein Geschenk, einfach die Alpen vor der Haustür zu haben. In Dänemark haben wir eben immer unseren Sommerurlaub verbracht, in einer einfachen Holzhütte, Blockhaus. Und nichts mit Bergen oder Bergsteigen. Und das kam wirklich dann im Studium, aber eher da auch das Bergsteigen in den Alpen. Weil natürlich durch die Sektion München-Oberland, durch die ZHS, durch den Unisport, war ja die Alpen waren ja Spielwiese vor der Haustür. Also ich habe zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht dran gedacht, dass ich irgendwann mal weltweit an hohen Bergen unterwegs bin.
Hat denn deine Mami überhaupt mit dir oder euch Kindern über den Krieg gesprochen oder dein Vater? War das ein Thema?
Ich war als Jugendliche sehr interessiert an der Geschichte vom Zweiten Weltkrieg, habe auch immer wieder Möglichkeiten wahrgenommen, wenn es irgendwo Museen anzuschauen gab oder Konzentrationslager eben auch mit der Schulklasse dann, wo wir eben Besichtigungen auch gemacht haben. Also ich war da sehr interessiert und meine Mutter hat da sehr offen mit uns drüber gesprochen. Mit meinem Vater weniger, hing aber natürlich auch ein bisschen zeitlich zusammen, dass einfach der Vater die Woche über gearbeitet hat in Hamburg von früh bis spät und nur am Wochenende da waren und dann sind eben 4 Kinder da gewesen und nicht nur eins. Aber ich habe ganz viel von meiner Mutter eigentlich über den Zweiten Weltkrieg eben auch gehört oder auch so eine Geschichte, wie sie mir erzählt hat, wie die Amerikaner dann mit den Panzern durch Bremen gefahren sind und an die Kinder eben Süßigkeiten rausgeschmissen
haben. Das hat meine Mutter
haben.
Auch erzählt.
Genau, also das sind schon prägende Erlebnisse für mich gewesen. Oder
und deine
Erzählungen.
Großeltern? Weil die waren wahrscheinlich, nehme ich an, war dein Großvater Soldat.
Genau, eigentlich ja, aber der hat eine sehr große, schwere Magen-OP gehabt und war dann nicht mehr tauglich und hat eben gearbeitet als Jurist in Bremen. Und meine Großmutter war dann eben mit den Kindern eine Zeit lang auch am Tegernsee und im Chiemgau. Also von den Großeltern gar nicht so viel, aber mit meiner Mutter habe ich tatsächlich ganz viel über den Zweiten Weltkrieg gesprochen, weil bei mir einfach dieses geschichtliche Interesse auch so groß war. Mhm.
Deine Kindheit war ja überhaupt sehr behütet, sehr liebevoll. Die Musik hat viel Raum eingenommen. Du hast intensiv Geige gespielt, warst später sogar in einem Orchester. Nebenbei hast du auch gefechtet, also ein bisschen Sport musste sein. Und im Teenageralter waren also die Partys, die Mode, die Jungs nicht ganz so interessant für dich, sondern eher so die Treffen mit deinen Freundinnen. Ihr habt dann zusammen gekocht, Teezeremonien gemacht, Fitness betrieben. Nebenbei hast du so in einem Hamburger Laden, Globetrotter, den kennt man heute auch in München, gearbeitet und auch in einer Fahrschule. Und in dieser Fahrschule, als du dann eben schon ein bisschen älter warst, hast du ganz neue Leute kennengelernt und mit 18 dann deinen Motorradführerschein gemacht und wurdest so eine richtige Rockerlady, die dann auch am Wochenende mit diesem neuen Freundeskreis so auf Motorradtouren gegangen ist. Und endlich hast du auch so ein bisschen angefangen mit dem Flirten, also zumindest mit dem Flirten. Mit deinem Leistungskurs Physik und Deutsch hast du 1991 mit einem 1er-Schnitt dein Abi gemacht und daraufhin 1992 in München einen Platz für das Medizinstudium bekommen. Das hast du dann aber nach 2 Semestern wieder an den Nagel gehängt und mit Geografie weitergemacht. Was war das denn? Hast du da, weil du eben einen guten Schnitt hattest, einfach gedacht, okay, dann muss man Medizin studieren? Oder hat dich das irgendwie wirklich interessiert?
Also es waren zwei Sachen tatsächlich. Ich hatte damals schon die Idee, dass ich mir das gut vorstellen konnte, Kinderärztin zu werden. Und es war aber das Zweite wirklich dabei, dass damals es wahnsinnig schwierig war, einen Medizinstudienplatz zu kriegen. Und ich habe mich dann vorbereitet mit diesem Medizinertest. Und dann war ja diese zentrale Vergabestelle. Und dann habe ich eben wirklich einen Platz bekommen, aus Kombination eben aus diesem Medizinertest plus Abitursdurchschnitt. Und dann habe ich mir einfach gedacht, also das ist jetzt ein Geschenk, das zu kriegen. Ich probiere es aus. Ich war mir vorher nicht 100% sicher, aber so diese Idee mal Richtung Kinderärztin war schon da. Und dann habe ich einfach diesen Platz gekriegt in München, habe gedacht, ich muss es probieren. Aber dann ist tatsächlich, es kamen so mehrere Sachen zusammen. Ich habe tatsächlich eine ziemliche Allergie gegen Infektionsmittel, Sterilium entwickelt. Also nicht Sterilium jetzt als Herstellerfirma, sondern was man eben im Krankenhaus, weil ich dann ein Praktikum im Kinderkrankenhaus gemacht habe. Und da habe ich eine irrsinnige Allergie entwickelt gegen dieses Sterilium. Dann kamen dann ja schon die Berge im ersten, zweiten Semester und ich habe gemerkt, also Medizin ist ein anspruchsvolles Studium, definitiv. Und das mit Bergen gleichzeitig, und dann kam eben diese Allergie auch dazu, habe ich irgendwie gemerkt, das ist nicht mein Weg. Und dann habe ich es eben nach zwei Semestern aufgehört. Aber ich wollte es einfach probieren, weil ich eben diesen Studienplatz bekommen habe. Und dann dachte ich, muss ich es probieren.
Und warum dann die Geografie?
Ich hatte Geografie als Hauptfach dann und Geologie und Physik als Nebenfach. Und das kam, glaube ich, wieder ein bisschen so aus der Schulzeit. Ich habe damals ja schon Physik als Leistungskurs gehabt und hätte eigentlich gerne Geografie, also Erdkunde ja im Schulfach genannt, auch als Leistungskurs genommen. Also es hat mich schon sehr interessiert, aber das gab es damals bei uns an der Schule nicht oder ist nicht zustande gekommen. Und dann habe ich irgendwie eben gedacht mit diesem Wechsel, also es war mir einfach dann wirklich aber auch wichtig, im zweiten Gang ein Studium zu Ende zu bringen. Was sind meine Interessen? Und ich muss wirklich sagen, dieses Geografiestudium war total am Arbeitsmarkt vorbei. Aber es war eine unglaublich gute Zeit. Also ich habe wirklich dieses Fach gerne studiert, mit Begeisterung, mit Interesse. Wir haben tolle Exkursionen gemacht im Alpenraum, in der Bretagne waren wir, in Frankreich, aber auch deutschlandweit. Also es war ein ganz, ganz tolles Studium. Aber es gibt einfach oder gab damals auch ganz wenige, die dann wirklich als Geografen gearbeitet haben.
Du hast ja schon gesagt, dass du dich dann beim Alpenverein angeschlossen hast in München, also Mitglied geworden bist. Du hast dann auch bei diesem Expeditionsservice DER gejobbt, hast dann über die Uni da die Skitouren und die Kletterkurse gemacht. Und die Berge haben auch so viel Raum eingenommen, dass du mit dem Geigespielen aufgehört hast. Warum denn eigentlich? Du hättest doch einfach mal so ein bisschen weiter nebenbei spielen können? Oder bist du nicht so die Frau für nebenbei?
Also tatsächlich zieht sich so durch mein Leben durch. Wenn ich was mache, dann mache ich es richtig und konzentriere mich auch voll drauf. Und dazu kam, dass ich im Bereich, so als ich Abitur gemacht habe, auch mit dem Orchester und mit dem Geigenlehrer, habe ich ein relativ hohes Niveau gehabt vom Geigespielen her. Und wenn man mal dieses Niveau hatte, und ich habe damals auch wirklich, habe jeden Tag 2 Stunden Geige geübt, und dann hast du plötzlich ein Studium, wo du vielleicht nur noch 3-mal die Woche zum Üben kommst, dann merkst du natürlich auch, wie es bergab geht. Das ist wie mit dem Klettern. Und ich hatte einfach eben diesen hohen Anspruch dann auch an mich, und den habe ich immer noch in vielen Dingen im Leben, dass ich damals gemerkt habe, das passt nicht mehr zusammen. Also dieses nebenbei so ein bisschen üben und irgendwie merken, man wird eigentlich schlechter und die Zeit fehlt aber und gleichzeitig will man in die Berge. Und dann habe ich wirklich gesagt für mich, diese Schulzeit mit der Musik war total prägend. Ich möchte nichts missen. Ich habe tolle Freundschaften geschlossen. Ich habe tolle Orchesterreisen mitmachen dürfen. Wir haben tolle Konzerte gegeben. Aber das war dann eben diese Schulzeit. Und dann kam eben diese Motorradzeit. Und auch das Motorradfahren habe ich dann ja wieder aufgegeben, als es mit dem Bergsport losging. Also ich bin auch heute noch jemand, Multitasking ist nicht meine Stärke. Also ich kann mich gut auf eine Sache konzentrieren und die versuche ich dann so gut wie möglich zu machen. Aber ich kann nicht 1000 Sachen gleichzeitig machen.
Würdest du sagen, du bist eine Perfektionistin?
Absolut. Ich bin als Sternzeichen Jungfrau. Ich kenne mich nicht super gut aus mit Sternzeichen, aber es gibt ja schon so ein bisschen die klassischen Eigenschaften und der Perfektionismus gehört ja zur Jungfrau dazu und das bin ich definitiv.
Mit deiner Bergsport-Clique hast du dann jede Minute eigentlich so in den Alpen verbracht Und hier und da hast du auch mal eine kleine Liaison mit einem Studenten gehabt. Aber es war eigentlich nie so die ganz große Liebe dabei. Bis du dann 1996 bei einer Skidurchquerung von Hütte zu Hütte mit anderen Studenten erstmals dem 3 Jahre älteren Bergführeranwärter Luis Stitzinger hier aus Füssen begegnet bist, der die Tour damals leitete. Du hast dann ein Jahr später nochmal eine Skidurchquerung mit ihm gemacht und da hat's dich dann also endgültig richtig erwischt. Du warst also total verliebt, aber du musstest dich schon noch ein bisschen gedulden, nämlich nochmal ein weiteres Jahr, weil der biss nicht sofort an. Und im September 98 kamt ihr dann endlich zusammen und er wurde deine große Liebe. 2 Jahre später seid ihr zusammengezogen und habt 2011, nach 13 Jahren, also es dauert ein bisschen, ich habe schon immer gedacht, meine 3 Jahre Wartezeit bei meinem Mann wäre lang, aber du musstest 13 Jahre warten, um zu heiraten oder um geheiratet zu werden. Also 2011 habt ihr geheiratet. Was hat dich denn damals bei diesen ersten Begegnungen 1996, 1997, so sehr an ihm fasziniert? Und hat er dir jemals erzählt, warum er so lange bis zum ersten Kuss gezögert hat?
Also wir haben, glaube ich, beide ein bisschen Zeit gebraucht, uns so zu beschnuppern und uns kennenzulernen. Aber tatsächlich am Anfang war es auch so, dass Luis noch eine Freundin hatte damals, als ich ihn kennengelernt habe. Und bei mir war es jetzt auch nicht Liebe auf den ersten Blick. Aber ich habe einfach tolle Erinnerungen an diese 2 Skidurchquerungen mit ihm. Mich hat seine Begeisterung und seine präzise Arbeit als Bergführer, die Begeisterung für die Berge und diese präzise Arbeit als Bergführer absolut beeindruckt. Und ich muss dazu sagen, der Luis ist klein, also der ist deutlich kleiner gewesen als ich mit 1,62 Meter oder ich glaube nur 1,60 Meter. Und das ist ja vielleicht auch für einen Mann nicht immer ganz einfach. Und er hat das so, der war so Profi als Bergführer. Das war völlig egal, ob er ein Riesenkerl ist, was man sich ja manchmal bei einem Bergführer irgendwie vorstellt. Groß und muskulös. Muskulös war er, aber bei ihm waren die Muskeln einfach von 1,90 auf 1,60 komprimiert. Und mich hat das so beeindruckt, wie er so unscheinbar eigentlich da aufgetreten ist bei diesen Skidurchquerungen und dann so absolut professionell geführt hat. Und ich habe aber gemerkt, also ich wusste am Anfang auch noch nicht, als ich so bei mir schon gemerkt habe, der würde mir gefallen, wusste ich erstmal noch nicht, ob er eigentlich eine Freundin noch hat oder nicht. Und dann habe ich aber auch gedacht, der lebt für die Berge, der hat überhaupt gar keine Zeit für eine Freundin. Also ich habe eigentlich erstmal die Füße stillgehalten, weil ich dachte, da hast du gar keine Chance. Und dann hat sich's eben irgendwie so ergeben, dann hatte er eben sich getrennt. Und das ist ja auch immer gut, finde ich, wenn nach einer Trennung erstmal man wieder so ein bisschen zu sich kommt und nicht sofort in die nächste Beziehung stolpert. Also ich habe das natürlich da auch nicht mitgekriegt, weil wir gar nicht so engen Kontakt hatten. Aber wir haben uns immer mal gesehen, auch beim Bouldern, dann im Hochschulsport relativ regelmäßig. Und ja, Geduld ist überhaupt nicht meine Stärke. Aber da hat sich's ausgezahlt, dass ich geduldig geblieben bin.
Und er, hat er je darüber geredet, wie es ihm gegangen ist mit dir?
Genau, also wir haben dann eben mal später so drüber gesprochen und es war dann eigentlich so ein bisschen wirklich so, wie ich es gefühlt habe oder jetzt auch schon erzählt hatte. Zu Beginn hatte er eben noch die Freundin, dann war einfach auch so, dass er erstmal Zeit für sich brauchte. Dann war natürlich auch Staatsexamen, Lehramt, Bergführerausbildung, er war ja zunächst noch Anwärter, also das waren einfach auch viele Dinge, die er dann irgendwie mal in dem Moment auch zu fertig bringen wollte oder beenden wollte mit dem Abschluss an der Uni, mit der Prüfung zum staatlich geprüften Bergführer. Und dann kam es irgendwie, wie das ja oft so im Leben ist, dass man dann auch wieder so ein bisschen Zeit hat, irgendwie wieder die Augen aufzuhaben für eine andere Frau.
Das kann ich ja gar nicht verstehen. Also ich finde die Liebe, wenn die einzieht in dein Herz oder wenn du irgendjemand so toll findest und verliebt bist, dann wäre mir völlig wurscht, ob ich jetzt noch ein Examen machen muss oder ob ich Zeit habe oder nicht. Aber ich bin Fische, Sternzeichen. Die sind anders. Die stürzen sich gleich Eben in alles rein. Was war er eigentlich für ein Sternzeichen?
Luis ist im Dezember geboren und da muss ich jetzt überlegen, Schütze ist er, genau. Ich hatte gerade mit Skorpion überlegt, das stimmt aber nicht. An wie viel? 16.12.
Ja, dann ist er Schütze.
Schütze.
Ja, mein Sohn. Mhm. Ja, das sind die, die eigentlich keine Feinde haben, sagt man. Meine Tante war Astrologin, insofern interessiere ich mich ein bisschen dafür. Du hast ja dann 5 Jahre lang Geografie studiert, hast ein Diplom 98 gemacht, hast auch mal ein Praktikum bei der Lawinenwarnzentrale gemacht und eines bei der Wild- und Lawinenverbauung. Irgendwann wurde dir aber klar, dass es so ein bisschen schwer wird, so als Geografin einen wirklich guten Job zu bekommen. Und so hast du 1999 in München als Assistentin der Geschäftsführung für die schwedische Outdoor-Marke Fjällräven angefangen. Und ab 2000 bis 2010, also 10 Jahre lang, für den Deutschen Alpenverein die Geschäftsstelle des Kletterfachverbandes Bayern geleitet. Dort lag so dein Fokus auf der Förderung des Klettersports, der Kletterwettkämpfe. Dann hast du auch mal Wettkämpfe organisiert, Fördergelder verwaltet. Und von 2011 bis 2019 warst du dann Pressechefin bei Globetrotter, also bei dem Laden, also bei dem Einzelhandel, der wo du mal dein Praktikum oder wo du mal gejobbt hast, so war es eigentlich, als Schülerin, glaube ich noch, oder
ja,
Studentin.
Genau.
Nee, Schülerin warst du sogar noch. Und dann hast du dich in die Selbstständigkeit begeben, bist heute immer noch selbstständig. Und dein Mann Luis hat bis 2013 ebenfalls eine Festanstellung beim Alpenverein in der Sektion Oberland gehabt und führte zudem als Bergführer die Gruppenexpeditionen des Summit Clubs. Und als er 1998 mit dir zusammenkam, hat er dir einige Monate später schon angeboten, dass du doch mal mitkommen sollst. Während er also die Gruppe mit dem Summit Club so begleitet hat und geführt hat, ging es eben nach Chile und nach Argentinien. Und du hast aber am Anfang diese Unternehmungen in die Berge ferner Länder eigentlich fast so ein bisschen albern empfunden. Und du hast gedacht, wir haben doch hier die Alpen direkt vor der Haustüre. Was muss man jetzt um die ganze Welt fliegen? Aber weil du ja so verliebt warst, bist du trotzdem mitgeflogen. Welche Erfahrung aus dieser ersten Expedition deines Lebens war denn da eigentlich die prägendste?
Also ich habe das erste Mal wirklich so im Zelt länger geschlafen. Basislager, die Hochlagernächte. Und ich war natürlich sehr gespannt, wie ich die Höhe vertragen würde, weil der Aconcagua ja knapp 7000 Meter hoch ist. Das ist jetzt technisch ein einfacher Berg, aber es ist einfach die Höhe. Man muss sich akklimatisieren und man spürt dann eben auch, verträgt man die Höhe nicht oder nicht.
Und wie hoch? Also ich kenne jetzt die Berge alle nicht so.
Also der Aconcagua ist knapp 7000 Meter hoch, genau. Und da muss man sich schon,
das ist
wirklich
schon was.
Genau. Also wenn man bis dahin, wie ich eben in den Alpen unterwegs war, an 4000ern, dann ist das einfach schon ein ordentlicher Sprung. Und das war für mich natürlich total spannend, das auszuprobieren, wie ich die Höhe vertrage. Und dann waren es eigentlich zwei Dinge, die ich so mit nach Hause genommen habe. Also A, habe ich wirklich die Höhe sehr gut vertragen und auch später bei den 8000er-Expeditionen habe ich mich da leicht getan mit der Höhe, mit der dünnen Luft in Anführungsstrichen. Und das Zweite, was ganz spannend war, was ich eben vorher auch nie gedacht habe, war, dass ich doch dann das Interesse an so fremden Ländern eben hatte. Also mir waren wirklich bis dahin die Alpen genügend Spielwiese vor der Haustür von München oder Umgebung weg. Und dann plötzlich doch diese fremden Länder kennenzulernen. Und dann war es eigentlich so nach dieser ersten Expedition, dass ich zu Luis gesagt habe, oh, ich würde so gerne mal nach Peru. Was für einen Berg gibt's da? Welchen Berg können wir besteigen? Dass man das so mittendrin als Ziel hat von der Reise, aber drumherum eben das Land auch kennenlernt.
Also du hast Blut geleckt.
Ich habe richtig Blut geleckt.
Deine Leidenschaft
war auf
einmal on fire. Und du hast ja sicherlich auch deinen Freund, also deinen Luis, dort ein bisschen besser kennengelernt. Weil das ist ja vielleicht so ein bisschen wie auf einem Segelboot. Da kommt man sich ja nicht mehr aus.
Die Privatsphäre auf Expedition ist so groß wie die Isomatte. Also das ist schon eng. Und das war wirklich auch so eine Erkenntnis, für die ich absolut dankbar bin. Wir haben perfekt harmoniert. Wenn wir mal gestritten haben, haben wir zu Hause gestritten. Aber auf Expedition waren wir einfach das perfekte Team. In kleinem Raum, in dem Zelt. Also wir haben wirklich das Leben auf den Expeditionen gefeiert.
Und wolltest du dann eigentlich, als du gesehen hast, welche Berufung er da ausübt, auch gerne Bergführerin werden?
Ich hatte das tatsächlich im Moment überlegt und ich wusste aber, dass ich dafür hätte auch noch technisch hart trainieren müssen. Und das hat sich dann einfach mit dem Beginn des Expeditionsbergsteigens gebissen. Also dann waren wir schon so drin, jedes Jahr auf Expedition und ich war Feuer und Flamme, die Länder kennenzulernen. Und wie so oft, mir hat dann einfach die Zeit gefehlt, gleichzeitig noch wirklich hart zu trainieren, um eben diese Bergführerausbildung umzusetzen. Ich habe tatsächlich bei München Oberland, bei der DAV-Sektion in München, habe ich dann die Ausbildung Fachübungsleiter Skihochtouren gemacht und habe eben auch immer wieder im Winter geführt. Also eine Ausbildung habe ich da schon gemacht, aber ich bin eben keine Bergführerin mehr geworden und bereue es aber heute auch nicht.
Ja, und seit dieser ersten Reise bist du ja dann mit Luis immer wieder auf Expeditionen, aber eben auch in Begleitung mit dem Summit Club. Also ihr seid dann meistens nachher noch ein bisschen länger geblieben, habt dann eure eigenen Touren gemacht. Ihr wart in China, in Peru, Alaska, Nepal. Und 6-mal wart ihr gemeinsam auf 7000ern unterwegs. Und 2006 wurde man dann plötzlich aufmerksam auf dich in der Branche, weil du einen 8000er im Grenzgebiet zwischen China und Pakistan ohne künstlichen Sauerstoff bezwungen hattest. Und später wurdest du dann weltbekannt, da mit 7 8000ern du lange die erfolgreichste deutsche Höhenbergsteigerin warst. 2024, also noch gar nicht so lange her, wurdest du von Anja Blacher überholt. Die hat inzwischen 13 8000er geschafft. Und die erfolgreichste Frau der Welt ist die Österreicherin Gerlinde Kaltenbrunner, die eben alle 14 8000er ohne künstlichen Sauerstoff erreicht hat. Viele davon an der Seite ihres damaligen Ehemanns, dem Extrembergsteiger Ralf Dumowitsch. War bei deinen 7 8000er Besteigungen denn dein Mann Luis auch immer dein Kletterpartner, also immer an deiner Seite?
Also von den 7 8000ern, die ich bestiegen habe, habe ich tatsächlich 6 mit Luis zusammen bestiegen, wo wir auch zusammen am Gipfel waren. Und den einen fehlenden habe ich mit einem anderen Kollegen von Luis bestiegen. Das hatte sich damals so ergeben, weil Luis eben am Chooyu schon geführt hatte und nicht nochmal mitkommen wollte, weil ich da gerne hin wollte. Und dann bin ich da eben mit dem Rupert Hauer hingefahren, den wir zu dem Zeitpunkt auch schon gut kannten. Und das war für mich eine wertvolle Erfahrung, um einfach auch zu sehen, ob ich das auch ohne Luis kann. Und natürlich ist es viel schöner, das mit dem Lieblingsmenschen zusammen zu machen. Aber es war wirklich eine gute Erfahrung, dass ich das auch alles mit Zelt aufstellen, kochen im Zelt, Schnee schmelzen, dass ich das auch alles ohne Luis hinkriege. Aber tatsächlich haben wir einfach gemerkt, es ist am schönsten zu zweit. Und oft war es eben so, dass er geführt hat, eine kommerzielle Gruppe, wo ich mitgefahren bin. Das war natürlich auch lange ein finanzielles Thema, sonst wäre das gar nicht gegangen. Also wir haben, oder er hat dann eben gesagt, mir ist es so wichtig, dass du mit dabei bist, dass ich einen Teil meines Bergführergehaltes eben in deine Mitreise stecke. Und dann waren meine Kosten eben ein bisschen günstiger. Und dann haben wir eben auf die Zeit verlängert und haben noch zu zweit Zeit drangehängt. Aber wir haben auch Expeditionen ganz privat gemacht. Also Mount McKinley waren wir zu dritt mit einem Freund, mit dem Rupert Hauer, mit dem österreichischen Bergführerkollegen, den ich gerade schon angesprochen habe, waren wir dann auch noch mal zusammen am Daulagiri unterwegs und zu dritt ganz privat auch an der Shishapangma. Und am Broad Peak war ich dann mit Luis auch alleine am Gipfel ohne Gruppe. Also ich würde sagen, so Hälfte, Hälfte, dass er kommerziell geführt hat und die andere Hälfte an Expeditionen haben wir privat gemacht.
Vielleicht muss man an dieser Stelle den Hörern noch mal kurz erklären, was genau das Besondere oder die Herausforderung an einer Gipfelbesteigung ist, wenn man das ohne künstlichen Sauerstoff macht. Also ich rede von den 8000er oder vielleicht schon den 7000ern. Und wie hoch auch das Risiko ist, also neben den Lawinen, den Eis und den Felsstürzen, dabei eben auch ums Leben zu kommen. Dein Mann hat bei seinen Führungen als Profibergführer, zum Beispiel am Mount Everest, immer natürlich mit künstlichem Sauerstoff gearbeitet. Auch die Expeditionsteilnehmer haben da immer Sauerstoff. Also Vielleicht wissen das jetzt die Hörer, die nicht so im Bergsteigen drin stecken, nicht ganz so genau, wo genau dieser Unterschied ist. Und dann kommt auch noch dazu, das würde ich gerne noch mal kurz, dass du das erklärst, die Kosten. Also irgendwie habe ich mal gelesen, wenn man so auf den Mount Everest will, kann das schnell mal 100.000 Euro kosten. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist ja alles ein teures Luxusunternehmen. Also wie kannst du das kurz noch mal so ein bisschen erklären, dass man das besser versteht?
Also erstmal zum Thema Sauerstoff. Tatsächlich kann man sagen, dass man einen 8000er, wenn man den mit Verwendung von künstlichem Sauerstoff besteigt, dass man den eigentlich zu einem 6000er degradiert. Also man hat in Anführungsstrichen mehr Luft zum Atmen. Es stimmt eigentlich so nicht ganz exakt. Man sagt, mit der Höhe nimmt der Sauerstoff Partialdruck ab. Und auf Everest-Höhe ist es eben nur noch ein Drittel dieses Sauerstoffpartialdruckes wie auf Meereshöhe. Aber man kann sich so vorstellen, ein 8000er mit künstlichem Sauerstoff bestiegen ist so, wie wenn man einen 6000er besteigen würde. Das zweite Thema ist, dass man viel mehr Wärme quasi zur Verfügung hat. Also man hat ja immer die Probleme so mit Erfrierung, kalte Finger, kalte Füße, kalte Nase und die Verwendung von künstlichem Sauerstoff, da hat man einfach im Körper auch mehr Wärme. Ich will das gar nicht schlecht reden. Ich denke, das muss jeder für sich entscheiden, wie man geht, mit oder ohne. Luis und ich waren Profibergsteiger und als Profibergsteiger geht man nicht mit künstlichem Sauerstoff. Da macht man das bei Fermins und wir wollten das ja auch. Wir wollten das aus eigener Kraft schaffen. Und die einzige Ausnahme war eben bei Luis die Führung am Mount Everest, wo er einfach für seine Kunden da sein musste, zu 200% Fitness quasi. Und das geht dann nur, wenn er dort Sauerstoff nimmt. Also das mal so zu dem Thema. Und wir haben das eben immer ohne gemacht und haben gesagt, und wenn es ohne Sauerstoff nicht geht, dann drehen wir um, dann schaffen wir es eben nicht. Und das Zweite sind tatsächlich die Kosten. Also früher haben wir eigentlich in Vorträgen immer gesagt, weil die Frage natürlich auch immer kam, ein Berg kostet ungefähr so viel, wie er Höhe hat. Also ein 8000er kostet so 8000 Euro. Das hat ziemlich lange gut gepasst. Die Kosten sind inzwischen explodiert. Also die Permits sind teurer geworden, diese Besteigungspermits, die man eben braucht, um einen Berg zu besteigen. Die Flugkosten sind höher geworden, wenn ich das jetzt sehe, vor Corona, nach Corona. Vorher sind wir nach Nepal für unter 700 Euro oder 800 Euro geflogen. Inzwischen zahlt man eigentlich fast das Doppelte oder 1200, 1300 Euro. Also alles ist teurer geworden und deswegen kommt man längst nicht mehr damit aus, irgendwie 8000 Euro für einen 8000er zu besteigen. Und dann kommt natürlich dazu, was man als Support dazu kauft. Geht man am Everest mit künstlichem Sauerstoff, hat man einen persönlichen Climbing Sherpa dabei, vielleicht noch einen Bergführer dabei, nur für sich oder für die Gruppe. Also da gibt es alle Möglichkeiten. Das entscheidet einfach jeder für sich. Deswegen will ich eben auch dieses Thema Sauerstoff jetzt nicht grundsätzlich sagen, wer Sauerstoff am Everest benutzt hat, hat den Berg nicht gestiegen. Das würde ich so nicht sagen, weil das muss einfach jeder für sich entscheiden. Aber das sind eben diese Punkte, die dann in so Kosten mit reinspielen. Und tatsächlich kann man inzwischen bis zu 200.000 Euro für den Mount Everest ausgeben.
Oh Gott.
Genau. Also volle Bandbreite, ja.
Aber wie siehst du das dann? Also jetzt reden wir mal gar nicht davon, dass jemand auf den Berg einfach will. Und dann sagt er, okay, ich will's, mach's halt dann natürlich, weil ich Angst vorm Sterben habe, weil ich Angst vor allem Möglichen habe, oder ich schaff's vielleicht gar nicht, mache ich's mit künstlichem Sauerstoff. Aber ist der künstliche Sauerstoff nicht letztendlich auch überhaupt die Möglichkeit, dass da so viele Leute hochkommen? Also da ist ja ein richtiger Stau, habe ich mal so Fotos gesehen. Ich weiß nicht, ob die mit der KI entstanden sind. Dann sitzen da überall auch so ein paar Leichen, die dann nicht abgeräumt werden. Also was findest du das nicht auch fast eine Farce, dass man sagt, ich meine, dann kann man ja auch sagen, okay, ich fliege alle mit dem Helikopter rauf, dann ist es ja auch, könnte man ja auch sagen, ich war auf dem Berg. Also ist das nicht am Ende auch eine Ausbeutung der Möglichkeit?
Also definitiv ist der Everest völlig crowded. Aber wer dahin fährt, weiß, dass er da nicht alleine unterwegs ist. Und ich finde, das sind so diese Ansprüche an sich selber oder auch die Vorstellung an sich selber. Warum mache ich das? Wenn es diesen künstlichen Sauerstoff und vor allen Dingen die Climbing Sherpas in Nepal nicht geben würde, dann würden so viele, also minimal kleine Anzahl an Bergsteigern auf den Everest kommen und die meisten eben nicht. Auf der anderen Seite finde ich, kann man das auch nicht so schwarz-weiß sehen und sagen, da sind die Staus, das sind die Geldigen, die nur zu viel Kohle haben und ohne Sherpas würden die eh nicht hochkommen. So schwarz-weiß kann man es irgendwie auch nicht sehen, weil man muss einfach klar sehen, dieses Land Nepal ist eines der ärmsten der Länder. Und warum dürfen die nicht an dem Everest auch Geld verdienen? Also das ist irgendwo, finde ich, legitim. Die westlichen Bergsteiger, die die Climbing Sherpas benötigen, geben den Einheimischen eben auch Arbeit. Also so muss man es auch sehen. Und ich finde wirklich auch dieser Vergleich zur Zugspitze, wenn man 6 bis 8 Wochen an einem 8000 auf Expedition ist, dann verteilt sich ja auch am Everest irgendwie die Menschenmenge auf diesen großen Zeitraum. Und auf der Zugspitze, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, sind aber an einem einzigen Sommertag Tausende von Menschen. Und über die Zugspitze und die Tausenden von Menschen wird überhaupt nicht gesprochen. Und der Everest mit den Menschenmassen wird zerrissen. Und deswegen finde ich, das muss jeder für sich entscheiden. Natürlich ist der Everest überfüllt. Natürlich würden es die meisten Menschen nicht schaffen, den Berg zu besteigen ohne künstlichen Sauerstoff. Aber wer damit nicht klarkommt, der sucht sich andere Ziele. Und so war das bei uns eben auch. Also ich bin ja bewusst bei den Everest-Führungen vom Luis nicht mitgefahren. Wir haben das offen besprochen und er hätte sich gefreut, wenn ich mitgekommen wäre. Aber es war eben nicht unser privater Stil, das Höhenbergsteigen, aber es war für ihn ein Job. Und das war ein guter Job, den er gerne gemacht hat. Und so, finde ich, muss man für sich einfach entscheiden, möchte ich den Berg mit Sauerstoff besteigen? Es ist einfach diese Trophäe, dieser höchste Berg der Welt, den wollen einfach einige Menschen besteigen und sind dafür bereit, alles Geld reinzustecken und allen Support zu nutzen, dann ist das okay. Oder sage ich für mich selber, ich möchte einen niedrigeren Berg besteigen oder einen einsamen 8000er und mache das ohne Verwendung von künstlichem Sauerstoff.
Welche Rolle spielt denn die Angst in deinem Leben? Hast du schon mal bei einer deiner Expeditionen gedacht, boah, jetzt bin ich in Todesgefahr?
Also ich habe in den Alpen 2 Lawinenunfälle gehabt, wo ich schon ordentlich Angst hatte, was glimpflich ausgegangen ist. Wir haben am Manaslu, einem von den 8000ern, den wir bestiegen haben, hatten wir im ersten Anlauf kurz unter dem Gipfel ein Gewitterinferno erlebt, dass einem die Haare unter der Mütze zu Berge standen. Wir sind dann umgedreht, es hat mit dem Gipfel nicht geklappt, wir sind heil wieder runtergekommen. Aber da oben diesen Naturgewalten, diesem Gewitter ausgesetzt zu sein, das hast du dann nicht mehr in der Hand. Und das ist wirklich auch was, dieses Restrisiko an den hohen Bergen ohne künstlichen Sauerstoff ist einfach viel größer als im Alpenraum. Und das ist mir bewusst. Und das waren schon Momente, wo ich richtig Angst hatte.
Aber es ist nicht so, dass du, bevor du aufbrichst, manchmal nicht schläfst oder dass du irgendwie auf einmal denkst, ach, mache ich das oder mache ich das nicht? Also mir ging das zum Beispiel so, als ich meine Tochter bekam, 1990, also mein erstes Kind. Ich war immer eine begeisterte Skifahrerin, Tourengeherin, Tiefschneefahrerin. Also ich fahre immer nach Lech in Urlaub und da, also Skiurlaub. Und da hatten wir immer unseren Bergführer und dann bin ich da, habe ich mich schon immer gefreut, wieder Tiefschneetouren zu machen. Und nach der Geburt meiner Tochter stand ich wirklich heulend in so einer Tiefschneewand, also steilen Tiefschneehang, und habe nicht mehr vor, nicht mehr zurück gewusst, weil mich plötzlich die Angst um mein eigenes Leben mich also so überkam. Und das hat sich bis heute so fortgeführt, dass ich sogar schon mal von Lech runter mit dem Taxi und einem Bergführer wollte man dann nach Stuben hoch nach St. Anton gefahren bin und dann hatte ich meine Tourenski im Hotel vergessen. Also ich habe so vom Unterbewusstsein so Sachen gemacht, dass ich nicht anscheinend, dass ich da nicht rauf muss. Also und jetzt mache ich es zum Beispiel gar nicht mehr, weil ich wirklich so viel Angst habe. Deshalb frage ich dich, kommt das trotzdem manchmal? Kommt sowas, wo du gesagt hast, mache ich das jetzt wirklich morgen?
Also Angst, glaube ich, ist beim Bergsteigen immer mit dabei. Ich finde es aber irgendwo, würde ich sagen, die Angst ist eigentlich ein guter Partner, weil sie einen ja auch ein bisschen davor warnt, Dinge zu machen, die vielleicht dann zu viel Risiko birgen. Und ich versuche dann in dem Moment, wo ich Angst kriege, so ein bisschen innezuhalten und versuchen, diese Angst einzuordnen. Ist das jetzt begründet, weil wir hier gerade einzeln durch einen lawinengefährdeten Hang spuren? Oder ist es unbegründet, weil ich irgendwie gerade insgesamt vom Nervenkostüm nicht gut drauf bin, irre viel Stress hatte und einfach plötzlich Angst auslebe? Also ich versuche das wirklich dann so ein bisschen klar für mich zu definieren, woher kommt die Angst, und dann versuche ich das neu einzuordnen. Interessanterweise bin ich aber immer, ich sage immer, ich bin an den 8000ern ein anderer Mensch wie bei uns in den Alpen oder hier zu Hause. Ich fieb dann schon manchmal in der Kletterhalle rum, wo ja die Hakenabstände minimal sind, dann habe ich plötzlich Angst. Und an einem 8000er habe ich plötzlich gar keine Angst. Also das ist irgendwie bei mir wirklich, ich tauche da in ein anderes Leben ein an den hohen Bergen. Aber tatsächlich diese Angst, also ich sehe sie eben immer positiv, weil sie einen reflektieren lässt, wovor habe ich jetzt eigentlich Angst und ist das begründet oder nicht? Also ich sehe die Angst eher als guter Begleiter oder wichtiger Begleiter. Und was ich aber tatsächlich von Müttern immer wieder gehört habe, ich kann das ja für mich selber nicht sagen, weil ich keine Kinder habe, dass Mütter sagen, dass sie seit der Geburt von den Kindern einfach da versuchen, das Risiko zu reduzieren oder eben mehr Angst haben. Und ich meine, letztendlich war das bei Luis und mir auch eine gemeinsame Entscheidung, dass wir uns gegen Kinder entschieden haben, weil wir gesagt haben, dieses Risiko, wenn wir beide unterwegs sind und wir kommen im schlimmsten Falle beide nicht zurück, das würden wir nicht wollen. Oder eben, dass man die Kinder so wegorganisiert zu den Großeltern, damit wir jedes Jahr auf 8000er Expedition gehen. Ja, und dann wundert man sich hinterher, wenn das Kind nicht das erste Wort Mama oder Papa sagt, sondern Oma oder Opa. Und das ist wieder mein Perfektionismus. Ich hätte dann gerne auch gewollt, dass ich für ein Kind ganz da bin. Und ich weiß aber auch, dass ich dann unzufrieden mit mir selber gewesen wäre, weil ich einfach diese Expedition mit dem Luis so geliebt habe.
Und war der Luis an deiner Seite bei diesen Expeditionen vielleicht auch so ein tröstendes Element? Also, weil ich könnte mir vorstellen, wenn du jemand dabei hast, dem du vielleicht nicht ganz so vertrauen kannst, dann stellst du vielleicht doch mal das eine oder andere in Frage oder denkst dir, oh, gehen wir jetzt da lang oder nehmen wir jetzt die Route oder jene Route. Aber wie du ja schon sagtest, war er ja schon auch ein Perfektionist. Und das hat dich wahrscheinlich schon auch beruhigt, oder? Wie siehst du das?
Absolut. Also er war natürlich der bessere Alpinist von uns beiden. Und er war so der Ruhepol einfach auch immer. Also ich sag immer, ich bin so eben auch ein bisschen Frau Ungeduld und es kann nichts schnell genug gehen. Und der Luis war immer so der Buddha in meinem Leben. Also den hat wirklich wenig aus der Ruhe gebracht. Und das gab mir natürlich gerade in den ersten Jahren, wo ich noch nicht so erfahren war, gab mir das eine unglaubliche Beruhigung und Sicherheit. Und dann sind wir so als Team zusammengewachsen und ich habe natürlich auch viel Erfahrung gesammelt. Und wir waren eben immer als Team unterwegs mit den eigenen Stärken und Schwächen. Und da haben wir uns einfach dann so toll ergänzt. Also er war der bessere Alpinist. Ich habe dafür andere Dinge besser gekonnt. Ich habe die Höhe besser vertragen. Ich habe letztendlich auf den Gipfeletappen konnte ich eigentlich meine vorhandene Kondition fast besser umsetzen. Die weniger war, also in den Alpen bin ich dem Luis nicht hinterhergekommen, aber ich konnte die Kondition besser umsetzen. Er hat mehr abgebaut. Ich war so in Dingen, so diese Logistik, wie viel Hochlager brauchen wir, wo lagern wir welches Material, da war ich gut. Also wir haben uns einfach mit unseren Stärken und Schwächen gegenseitig super ergänzt.
Was ist denn eigentlich ein guter Alpinist? Wenn du sagst, er war der bessere Alpinist, was ist denn der bessere Alpinist?
Also ich würde sagen, er war technisch der bessere Alpinist. Ich meine, das ist ja auch das Schöne beim Bergsteigen. Es gibt so viele Facetten. Es gibt die Sportkletterer, es gibt die Kletterer, die im alpinen Gelände klettern. Es gibt die Steilwandskifahrer, es gibt die Höhenbergsteiger, es gibt die Mountainbiker, es gibt die Wanderer. Also ich glaube, das ist so vielfältig, dass man das gar nicht jetzt so sagen kann, was der beste oder perfekte Alpinist ist, weil es eben.
Aber du hast es ja gesagt.
Ja, also er war für mich einfach so beim Höhenbergsteigen, Also diese technische Erfahrung, wir sind, also Beispiel ist zum Beispiel, im Winter sind wir relativ selten beim Eisklettern gewesen. Wir haben manche Winter gehabt, da waren wir viel, aber es war schon bei uns immer eher so, dass wir Skitourengeher waren. Und selbst mit wenig Training war der Louis technisch beim Eisklettern mit dem Setzen der Schrauben und wie er die Eisgeräte und die Steigeisen setzt, da war der einfach perfekt. Ohne dass er eben viel trainiert hat. Also da habe ich dieses Vertrauen in seine Technik gehabt. Deswegen würde ich schon sagen, die Technik und bei ihm natürlich diese immense Erfahrung über dieses jahrelange Führen in der Höhe.
Mhm. Mein Mann, der Stefan Glowatz, ist ja von Beruf Extremkletterer und Abenteurer. Also seit er irgendwie 20 Jahre alt ist oder 19. Regelmäßig plant und realisiert er ja dann auch dreimonatige Expeditionen und hängt auch sonst eigentlich immer an irgendwelchen Wänden, also nicht so viel zu Hause. Er liebt das irgendwie und er braucht das irgendwie. Also das ist so sein Leben. Und so halte ich mich als nicht kletternde Ehefrau mit extremer Höhenangst übrigens an den Satz, im Loslassen halte ich dich fest. Denn es hat ja überhaupt keinen Sinn, diese Leidenschaft einzuschränken, ihm etwas zu verbieten. Oh, jetzt kommt hier so ein Helikopter.
Genau. Füssener Krankenhaus.
Ich weiß nicht, ob es gehört. Also es hat ja gar keinen Sinn, ihn einzuschränken, ihm das zu verbieten oder ihn zumindest vielleicht zu bitten, dass er es nicht tut. Also zumindest bei Stefan funktioniert das überhaupt gar nicht. Ich würde ihn damit verlieren. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und dennoch geht's mir nicht immer so gut mit seiner großen Leidenschaft. Manchmal, wenn ich dann wochenlang von ihm nichts höre, weil der kann nur mit dem Satellitentelefon kommunizieren, wenn er irgendwo auf Expedition ist, dann ist das vielleicht nicht aufgeladen, weil man das ja nur mit Solar machen kann. Und dann ertappe ich mich wirklich manchmal dabei, dass ich plötzlich im Auto sitze und mir überlege, wen könnte ich denn jetzt mal zu seiner Beerdigung dann einladen? Oder was würde ich bei seiner Trauerrede sagen? Und dann erschrecke ich mich und dann schüttel ich diesen Gedanken ganz schnell ab und denke mir, oh, was denke ich denn für einen Quatsch? Dein Mann ist ja im Mai 2023 von einem 8000er im Himalaya, den er ohne künstlichen Sauerstoff bestiegen hat und ich glaube mit den Skiern befahren wollte, nicht zurückgekommen. Er wurde mehrere Tage vermisst und dann nach einer fünftägigen Rettungsaktion tot aufgefunden. Er starb aufgrund von Höhenkrankheit an einem Hirnödem. Und irgendwie finde ich hier keine Worte und jede Frage erscheint mir so ungenügend für das, was du da erleben musstest. Vielleicht findest du Worte, mit denen du deine Gefühle für das Unfassbare ein bisschen ausdrücken kannst.
Das war für mich am Anfang auch nicht zu begreifen und auch seine Kollegen, sein Freundeskreis, jeder hat gedacht, der Louis hat hunderte von Kunden über Jahre an die höchsten Berge der Welt begleitet. Er war einer der profiliertesten Expeditionsleiter weltweit und der stirbt an der Höhenkrankheit. Das war nicht zu begreifen. Und ich habe wirklich dann mit Hilfe von Höhenbergsteigern, Höhenmedizinern, Psychologen, ich habe diesen Gipfeltag, diese Puzzleteile, sage ich mal, ganz gut zusammengesetzt. Es kam einfach einiges zusammen und letztendlich in Summe war es eben so, wie du gesagt hast, er ist höhenkrank geworden, er hat den Abstieg nicht mehr geschafft. Und ich denke wirklich im Nachhinein, der Grad an 8000ern ohne Verwendung von künstlichem Sauerstoff ist brutal schmal. Und Louis hat einfach im Pech kein Glück gehabt. Aber um meine Gefühle zu beschreiben, also erstmal diese Sprachlosigkeit, das bei der Erfahrung begreift man einfach nicht. Ich meine, dass ein Restrisiko bleibt, das ist beim Gleitschirmfliegen, bei Steilwand, Skiabfahrten in den Alpen, Lawinengefahr auf Expedition, das ist ganz klar. Aber irgendwie war der Louis einfach beim Höhenbergsteigen, da war der so in seinem Element, ich habe nicht damit gerechnet, dass er da nicht wiederkommt von dem Berg. Und hinterher würde ich sagen, Also mein Leben ist nicht zusammengebrochen, es ist implodiert. Wir haben alles zusammen gemacht. Es ist alles weggebrochen. Man fühlt sich wirklich lost in space, so würde ich es eigentlich ausdrücken. Und es ist noch heute so, dass ich manchmal denke, das ist alles nicht wahr, was passiert ist.
Wie hast du denn überhaupt von seinem Vermissen erfahren und dann natürlich auch von seinem Tod? Und hast du beim Vermissen schon so eine Ahnung gehabt?
Ich hatte mit Louis an dem Mittwoch, 24. Mai 2023 abends noch Kontakt, da war er im letzten Hochlager und ich habe ihm geschrieben, alle Daumen sind gedrückt, melde dich, wenn du wieder im letzten Hochlager zurück angekommen bist. Und dann hat er, das war der letzte Satz über das GPS-Gerät, geschrieben, mache ich, Bussi Lou. Und dann hatte ich über die Agentur eben mitgekriegt am nächsten Tag, dass er den Gipfel erreicht hatte. Also die tun ja inzwischen im Internet, wird das ja alles veröffentlicht auf Instagram, wer wann am Gipfel war. Und dann hatte ich mit der Agentur eben Kontakt und die hatten dann auch mir geschrieben, also wir haben noch Funkkontakt gehabt, er ist im Abstieg, er hatte eben an dem 25. abends den Gipfel erreicht. Und dann war ich eigentlich relativ beruhigt, weil ich zum einen dachte ich, okay, er war spät am Gipfel, Skiabfahrt im Dunkeln wird wahrscheinlich nicht klappen, aber der Louis war im Abstieg immer unglaublich schnell. Also ich wusste, wenn da Funkkontakt ist, er war am Gipfel, er ist im Abstieg, dann kommt er ganz schnell im letzten Hochlager wieder an. Und da war ich zu dem Zeitpunkt mit einem Freund beim Mountainbiken im Schwarzwald und hatte eben diese Info, mit der ich bin ich ins Bett gegangen. Und am nächsten Morgen habe ich natürlich sofort das Handy angeschaltet. Und da kam dann schon die Nachricht aus Nepal, dass der Louis nicht mehr im letzten vierten Hochlager aufgetaucht ist. Und da muss ich in dem Moment wirklich, habe ich sofort gedacht, da ist was schiefgelaufen. Also jetzt habe ich ja wirklich diese große Erfahrung über viele Jahre Höhenbergsteigen. Und da wusste ich, Mittwochabend war der schon in der Todeszone. Also da sagt man, ab 7.500 Meter beginnt die Todeszone. Da war der Mittwochabend in der Todeszone ohne künstlichen Sauerstoff. Donnerstagabend am Gipfel, Freitag früh im vierten Hochlager nicht aufgetaucht. Da war mir einfach aufgrund der Zeit völlig klar, dass da was schiefgelaufen ist. Aber trotzdem, in dem Moment versucht man ja, alles an Hilfe zu organisieren, was irgendwie möglich ist.
Ja, du hast ja dann nach deinem Mann suchen lassen. Ich habe irgendwo gelesen, dass diese Suche fast 70.000 Euro kostet oder gekostet hat und du Gott sei Dank sie durch Spendenaufrufe finanzieren konntest. Mein Mann sagt immer, such bloß nicht nach mir, wenn ich irgendwo vermisst bin. Aber kann man das überhaupt als Liebende? Und ist der Tod begreifbar, wenn man ihn nicht sieht, also den Toten nicht wirklich sieht? Habt ihr darüber irgendwie gesprochen gehabt?
Ja, also wir haben darüber ganz offen gesprochen und das war eben auch, ich musste ja wirklich gerade in diesen ersten Tagen tausende von Entscheidungen treffen, wo ich immer kurz die Augen zugemacht habe und gedacht habe, okay, wie würde jetzt der Louis entscheiden, wie würde es für ihn passen? Und natürlich habe ich danach ihn suchen lassen, weil ja irgendwie dieser Funke Hoffnung schon noch da war, dass er doch vielleicht irgendwie gefunden wird und noch lebt. Und dann wurde er gefunden, tatsächlich ja mit zeitlichem Abstand, weil das Wetter auch relativ schlecht war. Die Helis konnten nicht fliegen, also er ist ja erst am fünften Tag dann gefunden worden. Und da habe ich eigentlich eben zu meinen Kontaktpersonen, die ich in Nepal hatte, eben die mich da wahnsinnig unterstützt haben, am Anfang habe ich eigentlich gesagt, ich möchte, dass der Louis am Berg bleibt, weil das unser Agreement war. Also wie das so ist, man sitzt zu Hause bei einem Gläschen Rotwein und spricht irgendwie über diese Risiken. Und ich meine, wir waren da auch nicht blauäugig, wir haben ja auch vorgesorgt. Wir hatten Kontovollmacht, Vorsorgevollmacht, Testament. Also es war alles irgendwie geregelt für den Fall der Fälle. Passwortliste hatte jeder vom anderen mit E-Mail-Accounts und was weiß ich alles. Und eigentlich war für uns klar, wir möchten, wenn es an den hohen Bergen passiert, dort bleiben. Und das habe ich dann auch in einem Telefongespräch gesagt. Könnt ihr Louis am Berg lassen? Also erstmal habe ich gar nicht damit gerechnet, dass er gefunden wird. Dann wurde er gefunden und dann wollte ich, dass er am Berg bleibt. Und da muss ich dazu sagen, gibt es seit ein paar Jahren in Nepal eine neue Regelung, die eigentlich ja gut ist, dass die Expeditionen verpflichtet sind, sämtlichen Müll von den Bergen wieder abzutransportieren. Und das ist ja eine gute Regelung. Zu dem Müll, so makaber das jetzt klingt, gehören aber auch Leichen. Das heißt, diese Agentur, über die Louis das Permit eben auch gebucht hatte und den Basislager, Koch und so weiter, die war sowieso verpflichtet, ihn zu suchen. Und dann haben sie ihn eben gefunden und dann mussten sie ihn auch runterbringen. Und dann ist für mich erstmal kurz was zusammengebrochen, weil das war nicht dieses Agreement, was Louis und ich hatten. Wenn was passiert, wollen wir an einem hohen Berg bleiben. Und ich weiß noch, wie der Louis dann zu mir mal gesagt hat, Schnuppi, vielleicht schaffst du es ja noch, mich irgendwie in einem Schlafsack in der Spalte zu versenken. Also wir haben da schon wirklich offen drüber gesprochen. So, und dann war einfach diese Konstellation so, die Agentur musste ihn suchen, was ja auch in meinem Sinne letztendlich war. Sie haben ihn gefunden, womit ich nicht gerechnet habe, und sie haben ihn nach Kathmandu runtergebracht. Und ich sag wirklich, das war das Geschenk meines Lebens, dass ich Louis noch mal sehen konnte. Und das ist genau dieser Punkt. Man kann von einem Toten, glaube ich, oder ich sag's mal für mich, besser Abschied nehmen, wenn man ihn noch mal gesehen hat. Und den Louis in Kathmandu noch mal zu sehen, war für mich ganz, ganz wichtig.
Also du bist dann dorthin geflogen?
Genau.
Also noch während der Suche?
Nein, am Anfang noch nicht. Also es haben mich schon so, mein Beraterteam, ich hatte die tollsten Menschen um mich rum, die mich unterstützt haben in ganz verschiedenen Dingen. Und natürlich haben dann die ein oder anderen auch gefragt, willst du denn nach Kathmandu fliegen? Und ich habe gedacht, ich überstehe den Flug gar nicht. Also es war für mich irgendwie so, den Flug überstehe ich nervlich überhaupt nicht. Und dann habe ich gesagt, ich warte mal ab, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, der Louis wird gar nicht gefunden. Und ich habe so, da bin ich dann wieder so ein Pragmatiker. Ich habe gesagt, also für sein Gepäck fliege ich nicht nach Kathmandu. Das kann man mir auch zuschicken. Aber dann kam plötzlich dieser Anruf, Dienstag nach Pfingsten, der Louis ist gefunden. Und dann wollte ich sofort nach Kathmandu. Also am liebsten noch an dem Abend. Und dann muss man aber auch hier, ich musste ja echt auch noch so ein paar Dinge organisieren. Also auch so Versicherungssachen klären und Unterlagen mitnehmen und so. Und natürlich auch Flug buchen. Und dann war es total nett. Dann hat mein Bruder mich angerufen, der zwei Jahre ältere, und hat so vorsichtig gefragt, möchtest du Begleitung haben? Und ich habe natürlich erstmal gedacht, das schaffe ich alleine. Und ich bin so froh, dass mein Bruder mitgefahren ist, weil diese Reise nach Kathmandu war extrem wichtig. Aber es war natürlich auch entsetzlich traurig. Es war total skurril, viele Dinge. Und den großen Bruder an meiner Seite zu haben, das war ganz toll. Und dann sind wir uns erst von Hamburg geflogen. Ich bin von München. Also wir haben uns in Istanbul dann getroffen. Wir hatten eben diese Gabelflüge und sind von dort aus weiter nach Kathmandu. Und ich habe Nervenzusammenbruch gehabt. Am Münchner Flughafen haben mich Mitarbeiter angesprochen, ob ich irgendwie Hilfe bräuchte. Also ich habe, glaube ich, ziemlich schlecht ausgesehen. Aber irgendwie habe ich diesen Flug nach Istanbul geschafft. Und ich habe wirklich das noch vor Augen. Da steht mein großer Bruder in einer roten Fleecejacke und nimmt mich in Empfang. Und dann dachte ich, jetzt wird alles gut. Also alles gut ist es natürlich nicht geworden. Aber dann war ich so geborgen daran, dass der große Bruder eben mit dabei war. Und dann haben wir echt die Reise gut hingekriegt. Und die war eben wirklich für dieses Abschiednehmen unglaublich wichtig.
Wenn ich fragen darf, du musst sagen, wenn das vielleicht dir zu nah ist, aber jetzt kommst du da an in Kathmandu und dann, was passiert denn dann? Also wird man dann in irgendwie so eine Art Leichenschauhaus geführt und da liegt er dann in so einer Kühltruhe oder wie, wie ist das denn?
Also du darfst alles fragen, Tanja, und ich finde, das sind ja auch ganz wichtige Dinge, mit denen man sich da auseinandersetzen muss. Und das ist natürlich nicht so wie in Deutschland. Es ist einfach alles anders. Und das macht eben diese Reise für mich im Rückblick nach Kathmandu, macht sie eben nicht nur traurig, sondern auch wirklich. Also ich habe da irre viel für mich auch gelernt und ich bin an Dingen einfach gewachsen. Ich habe natürlich, ich gucke ja auch jeden Sonntagabend Tatort und ich habe dann auch gedacht, dann gehen wir da so in ein Krankenhaus und dann wird irgendwie so eine Kühlkammer aufgezogen und dann liegt da der Louis unterm weißen Tuch. Ich meine, das ist natürlich in Nepal nicht so. Also wir sind angekommen, die Billy Bierling war vor Ort, das ist die Garmischerin, die ja die Himalayan Database in Kathmandu auch leitet und die war mein riesen Glücksfall, weil die eben zu dem Zeitpunkt in Nepal war und ja alle Kontakte auch hatte. Also ich musste ja auch Kontakt zur deutschen Botschaft aufnehmen, zu einem Bestatter. Also Billy hat alles für mich gemanagt, hat das Hotel gebucht, hat uns am Flughafen abgeholt. Und dann haben wir eben die Tage besprochen, was ansteht, was gemacht werden muss, wie ich es wünsche. Also Billy hat alles organisiert für mich. Die trage ich eben wie mein Bruder bis an mein Lebensende auf Händen. Und dann sind wir eben da auch in dieses Krankenhaus gefahren, wo Louis dann hingeflogen worden ist, aus dem Basislager eben. Ja, und das ist eben auch nicht ein deutsches Krankenhaus. Also da gibt's dann schon eine Pathologie. Und dann war das aber eigentlich eher ein Hinterhof, wo Louis auf einer Bahre lag, mit Tuch verdeckt, also nichts mit Kühlkammer oder was. Aber es war auch da, also wir hatten wirklich dann auch ein bisschen Intimsphäre, sage ich mal, Zeit für uns. Ich hatte auch mit Philipp und mit Billy besprochen, wir gehen zusammen hin. Wir sind so vom Kopf hier auf den Louis zugegangen. Ich habe ihn sofort an seinen Haaren auch erkannt. Und dann war eben der Bestatter auch dabei und hat ein Stück weit dieses weiße Tuch abgenommen, so dass ich ihn bis zum Oberkörper sehen konnte. Und dann stand ich da eben mit Billy und mit Philipp. Und wir haben so zusammen Abschied genommen. Und dann war ich noch einen Moment alleine auch. Und das war eben, ja, das gibt's in Deutschland so nicht. Aber das sind eben andere Länder, andere Sitten und es war alles okay, so wie es war. Und es war eine sehr traurige, aber absolut wichtige und wertvolle Erfahrung für mich.
Und dann wird er im Sarg nach Hause geflogen?
Nein, also ich hatte dann überlegt und hatte da auch, ich hatte eben immer über meinen Bruder Kontakt mit meiner Familie. Also ich konnte ja nicht mit jedem telefonieren. Ich habe 3 Geschwister und eine Mama. Louis hat 2 Geschwister und eine Mama. Also ich konnte da nicht jeden Tag mit jedem telefonieren. Und ich habe dann von Anfang an die Absprache gehabt, ich informiere meinen Bruder immer und der informiert meine Familie und ich informiere Louis' Bruder und der informiert seine Familie. Und da habe ich natürlich auch Rücksprache gehalten und habe eben zu dem Bruder auch dann gesagt, ich fliege nach Kathmandu, möchtest du mit? Und er hat sich dann aber dagegen entschieden. Und dann habe ich gesagt, also ich stelle mir vor, Louis einäschern zu lassen in Kathmandu, passt das für euch? Und dann bin ich eben nach Nepal geflogen und dann wurde er eben dort eingeäschert. Also das ist dann schon auch so, dass es da einen Bestatter gibt, der das alles organisiert und wir haben ihn dann dort einäschern lassen.
Und dann bist du wieder nach Hause geflogen mit der Urne?
Die Urne habe ich in Nepal gelassen, weil ja Louis' Wunsch eben ursprünglich war, an den hohen Bergen, wenn es passiert, dann möchte er da bleiben. Und das konnte ich ihm ja am Kanchenjunga nicht ermöglichen, aber ich wusste, ich möchte es ihm irgendwie anders ermöglichen. Und dann war eben klar, dass die Urne in Nepal bleibt und dann habe ich auch mit dem Bestatter gesprochen. Ich meine, ich war da, ich war ja völlig neben der Spur, ich konnte gar nichts irgendwie klar entscheiden und ich wusste also dieses Thema Urne, Asche, da muss ich erstmal Zeit vergehen lassen und in Ruhe überlegen. Und dann hat der Bestatter wirklich ganz nett gesagt, ich kann die Urne auch bei mir erstmal stehen lassen oder ich kann die Asche selber verteilen oder du kommst wieder, wie du willst. Und dann war wirklich Billy Bierling auch wieder klasse. Die hat dann auch so zu mir so cool gesagt. Und deswegen macht so diese Nepal-Reise, die war traurig, aber die war auch skurril und in manchen Dingen auch wirklich sehr komisch und so absolut bereichert auch irgendwie, was man so erleben kann. Dann sagt sie Billy so zu mir, du, der Louis kann auch bei mir wohnen, weil die Billy hat ja eine Wohnung in Kathmandu. Und dann habe ich so gedacht, so wow, das macht auch nicht jede Frau, dass sie sich die Urne von einem fremden Mann ins Schlafzimmer stellt. Aber Billy macht das eben. Und dann war ich so ganz beruhigt, dass ich den Louis quasi erstmal bei Billy lassen konnte. Und sie hat dann auch ganz süß auf einem Tisch einen kleinen Altar eingerichtet. Ich habe ihr noch Fotos geschenkt, die hat sie an die Wand geklebt und hat ein schönes religiöses Tuch um die Urne gestellt. Und dann hatte der Louis da erstmal seinen Wohnplatz. Und ich konnte einfach erstmal nach Hause fliegen. Es gab ja auch hier viel zu organisieren, eine Abschiedsfeier hier. Ich musste mich drum kümmern, dass diese nepalesische Sterbeurkunde übersetzt wird, hier anerkannt wird, dann dieses ganze Thema Amtsgericht und so weiter und Abschiedsfeier hier und das ganze Organisatorische. Und da habe ich gedacht, also jetzt mal runter vom Gas. Der Louis hat einen guten Platz bei Billy in der Wohnung und dann kann ich ganz in Ruhe entscheiden, was ich machen werde.
Wie geht das Leben weiter, wenn man die Liebe seines Lebens verloren hat? Was schenkt dir heute denn Trost?
Also ich bin absolut dankbar für diese 25 Jahre an Louis' Seite. Das ist wirklich ein ganz großer Trost, dass ich sagen kann, ich habe wirklich die Liebe gehabt. Das ist ja auch nicht jedem gegeben, das Glück. Und ich kann sagen, ich habe die Liebe gehabt meines Lebens. Ich habe die besten Jahre mit ihm verbracht. Wir haben die tollsten Sachen gemacht. Also das ist diese Dankbarkeit. Und auf der anderen Seite aber dieser unglaubliche Schmerz, weil wir ja eben von Training über Expedition bis hin zu Vorträgen alles gemeinsam gemacht haben. Das heißt, der Louis ist einfach in allen Lebensbereichen von mir weggebrochen. Und ich habe das am Anfang so gesagt. Ich habe gesagt, das fühlt sich so an, als ob dir selber Organe entnommen werden.
10 Jahre vor dem Tod deines Mannes seid ihr ja hier in seine Heimat nach Füssen, in diese Wohnung gezogen, in der wir jetzt sitzen. Du bist nach wie vor hier und hast auch so einen kleinen Altar für deinen Mann hier aufgebaut. Hast du denn jemals darüber nachgedacht, diesen Ort zu verlassen, weil am Ende es ja doch auch schmerzhaft ist, an alles erinnert zu werden?
Also es heißt ja immer bei Trauernden, keine weitreichenden Entscheidungen im ersten Trauerjahr, also sprich Job, Wohnung und so weiter. Und da habe ich auch gedacht, also mal langsam. Ich muss jetzt erstmal in meinem neuen Leben ankommen und ich kann alles mit der Zeit entscheiden. Ich bin mit wunderbaren Freunden hier in Füssen vernetzt. Ich fühle mich in der Wohnung sehr wohl. Das war ja auch gar nicht klar, ertrage ich das hier. Aber ich sage immer so, die Wohnung ist so meine Trauerhöhle, auch mein Rückzugsort. Ich lasse da auch ganz wenig Menschen rein. Und ich habe dann wirklich gespürt, dass mir das gut tut hier. Also natürlich weiß ich nicht, was in 10 Jahren ist. Vielleicht lerne ich ja auch noch mal einen neuen Partner kennen oder so und ziehe woanders hin. Aber aktuell fühle ich mich vom Freundeskreis in Füssen wohl. Ich fühle mich in der Wohnung wohl. Ein Thema in der Wohnung ist ganz schwierig. Da muss ich irgendwie mal noch eine Lösung finden. Das ist einfach unser Ehebett. Also ich habe Louis' Seite einfach jetzt mit Kissen und mit einem Bettüberwurf dekoriert und habe natürlich das Bettzeug weg. Aber es ist doch knallhart, dieses ich gehe abends ins Bett und die zweite Seite bleibt leer. Und morgens beim Aufwachen der erste Gedanke oder Blick ist, die zweite Seite ist leer. Also da überlege ich gerade so ein bisschen rum, stelle ich das Bett um, tue es ganz verändern und schmeiße es raus und kaufe ein neues. Also das ist so der einzige Punkt in der Wohnung, der mir wirklich gerade sehr im Magen liegt. Ansonsten fühle ich mich ja absolut wohl und genieße dieses Umfeld und diese gute Vernetzung im Freundeskreis, die ich hier habe.
Ja, und das ist ja auch ein Stück eher. Also dieses Füssen, seine Heimat, da ist ja vielleicht auch ein Stück seines Geistes.
Ganz genau. Und irgendwie ist mir der Louis eben dadurch auch nah.
Leben denn seine Eltern auch hier und leben die noch? Also du hattest vorhin, glaube ich, nur seine Mutter erwähnt. Wie verbunden wart ihr denn immer, als er noch am Leben war?
Genau, also wir haben die Eltern regelmäßig besucht. Also Louis' Papa war auch Bergführer. Also Louis ist da genau in die Fußstapfen vom Vater getreten. Und der Papa war auch beim DAV Summit Club eben in München. Und der ist aber 2019 gestorben. Und seine Mutter hat dann eben hier noch allein gelebt, eben auch mit Umzügen, jetzt inzwischen eben im Pflegeheim. Aber die lebt noch. Und die habe ich auch gerade vor 2 Tagen wieder besucht im Pflegeheim.
Und dann hat er Geschwister gehabt.
Genau, 2 Geschwister hat er eben gehabt. Den einen Bruder, der ist jünger, und eine jüngere Schwester auch. Also Louis war der älteste von den 3.
Ja, und nach der Trauerfeier und einem filmischen Nachruf für deinen Mann im Alpenfilmtheater hier in Füssen, den du mit dem Alpenverein zusammen veranstaltet hast, hat ein Leserbrief seines Bruders in der Tageszeitung schon für Aufsehen gesorgt. Darin schrieb er: "Armer Louis", Ausrufezeichen, "wie viele Verabschiedungen, Nachrufe und so weiter musst du denn noch über dich ergehen lassen, bis du endlich in Frieden ruhen darfst? Die Antwort ist einfach, Doppelpunkt, solange es für diejenigen, die auf dem Trittbrett seiner früheren Erfolge und deines Bekanntheitsgrades mitfahren wollen, publicity-mäßig verwertbar ist." Und in einem späteren Leserbrief zum Anlass einer Gedenktafel der DAV-Sektion, welche sein Bruder gut hieß, beklagte er aber, dass manch andere Memorial-Aktionen nicht mit der leiblichen Familie abgesprochen wurden und dass es für die direkten Angehörigen sehr belastend ist, wenn die Geschichte bei passender Gelegenheit immer wieder öffentlich nach oben geholt wird. Er schreibt dann weiter in diesem zweiten Leserbrief, dass es nun mal genug sein sollte mit der medialen und kommerziellen Ausschlachtung des Lebenswerks und der Todesumstände seines Bruders und dass es der armen Familie von Laura Dahlmeier, die ebenfalls ja im Himalaya tödlich verunglückt ist, sicher ähnlich geht. Die beiden Leserbriefe des Bruders von Louis haben mich sehr traurig irgendwie gemacht. Damals und auch eigentlich heute noch, denn in seinen verbitterten Zeilen spüre ich, wie sehr er deinen offenen Umgang mit dem Tod und dem Sterben und der Trauer und deiner Art, an ihn zu erinnern, nicht umgehen kann. Und dieses Kapitel eben gerne jetzt abschließen möchte. Ich denke aber, dass niemand aus der Familie den Ehepartner seine Trauer oder seine Art der Trauer oder seinen Trauerweg vorschreiben und kritisieren darf. Ich erinnere mich dann auch an meine Schwester Leila, die 2007 mit 42 an Brustkrebs starb und ihr Mann und Vater ihrer beiden Kinder dann die Asche im Meer verstreut hat. Meine Eltern und ich haben das nicht so gut gefunden, weil wir hätten eigentlich lieber so ein Grab gehabt mit ihrer Asche. Aber wir haben irgendwie diesen Wunsch akzeptiert. Wir haben ihn auch nicht kommentiert und haben irgendwie so unsere Wünsche einfach so ein bisschen zurückgestellt, weil wir ja wussten, ja, letztendlich hat der Ehepartner eben dann das Sagen. Also da gibt's eben dann nur einen, der das entscheiden darf. Wie sehr verletzt es dich, wenn dein individueller Trauerweg angeklagt und kritisiert wird?
Also ich finde wirklich grundsätzlich in Deutschland, dass Trauer beurteilt und verurteilt wird. Und das steht niemandem zu. Also es heißt ja immer, zu lang, zu kurz getrauert, zu viel, zu wenig, zu laut, zu leise. Also Trauernde werden unglaublich schnell verurteilt oder es wird darüber gesprochen, wie Mann oder Frau zu trauern hat. Und Trauer ist einfach etwas ganz Individuelles. Und das steht niemandem zu, sich da auszulassen über jemand anders, der trauert. Jeder kann das für sich entscheiden, ob er eben still zu Hause trauert oder eben laut quasi oder sichtbar oder wie auch immer. Und ich bleib da immer ganz bei mir. Also ich höre in meinen Bauch rein, was mir gerade in meiner Trauer gut tut. Und man muss natürlich auch zu diesen Leserbriefen dazu sagen, es ist ja nicht so, dass ich mit Louis Tod an die Öffentlichkeit gegangen bin, sondern wir waren Profibergsteiger. Wir standen immer mit einem Bein in der Öffentlichkeit. Also es gibt ja auch wirklich diesen juristischen Ausdruck, Personen des öffentlichen Lebens. Das waren wir einfach. Mit dem Wissen natürlich auch, und das ist jetzt gar nicht nur Louis Tod, man hat dann, wenn man plötzlich eben öffentlich ist, man hat nicht nur Freunde, sondern man hat auch Kritiker. Also das ist was, damit muss man selber oder ich oder wir früher auch zusammen, damit muss man einfach umgehen können. Das heißt, ich weiß einfach, ich habe ein unglaublich tolles Umfeld, aber natürlich habe ich auch Kritiker, die mich wegen irgendwas kritisieren, weil ihnen meine Figur nicht gefällt, mein Sport nicht oder der Umgang mit Louis Tod. Also das muss man einfach abkönnen, sage ich mal, wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist. Und ich habe wirklich immer seit Louis Tod die Devise, Energieräuber lasse ich mich nicht an mich ran. Also mein Alltag ist noch so fragil. Ich muss in erster Linie mich drum kümmern, dass ich meinen Alltag schaffe, dass es mir gut geht. Und jemand, der da irgendwie mit Kritik kommt, das lasse ich gar nicht an mich ran. Also man sagt ja auch so, Ratschläge sind auch Schläge. Und wo ich mir denke, ich entscheide das alles aus meinem Bauch heraus, wie es mir gut geht, wie es meiner Trauer gut geht. Und dieser ganz, also ich meine, jeder Mensch ist ja ein Individuum und dann ist auch jeder Tod ein individueller Tod und eben auch der Umgang dann mit der Trauer. Und das kann man einfach nicht vergleichen und man darf es nicht übertragen von dem einen, der so trauert und von dem anderen, der so trauert.
Hast du dich seit dem Tod von Louis verändert?
Absolut. Also ich bin ein anderer Mensch geworden. Insofern, dass ich ganz viele Dinge vom Louis übernehme, haben mir aber viele andere Trauernde auch erzählt, dass man von seinem Partner viele Dinge so übernimmt. Man lebt quasi für zwei. Also das finde ich ganz interessant, wo ich manchmal auch dann denke, ich spreche dann ja auch mit Louis so in der Wohnung. Bei manchen Dingen, also früher war es einfach so, der Louis mit seinen Eigenschaften war der Louis und die Alex mit ihren Eigenschaften war die Alex. Und jetzt übernehme ich so viel Dinge vom Louis, dass ich manchmal schmunzeln muss und denke, boah, wie ich jetzt so reagiert habe, das war so ein typischer Louis. Und ich meine in dem Fall auch von öffentlichen Leserbriefen und dem kritischen Umgang mit meiner Trauer, da habe ich nur die Augen zugemacht und habe an Louis gedacht, wie der Louis reagiert hätte. Und der Louis hätte zu mir gesagt, Schnuppi, von sowas lässt du dich doch nicht von deinem Weg abbringen. Ab in die Berge, tob dich in den Bergen aus. Also er war ja eben immer so der Buddha in meinem Leben, der ruhende Pol, hat auf sich und auf uns geschaut. Und da sind eben viele Dinge, die ich übernehme von ihm. Ich bin in vielen Dingen auch echt über mich herausgewachsen. Also das muss man dann irgendwie, weil man ja plötzlich mit allem, was man geteilt hat, in jeder Ehe gibt's ja einfach diese Arbeitsteilung und alles musste ich übernehmen. Und ich habe wirklich dann auch Dinge geschafft. Also zum Beispiel wirklich die Vorträge, die haben wir zusammen aufgebaut, aber er hat sie technisch umgesetzt. Und dann stand ich plötzlich da. Die Vortragsanfragen waren da, ja, wie baue ich jetzt einen Vortrag auf? Und dann habe ich gedacht, also ich schaff's ja gerade mal, meinen Laptop an die Steckdose anzuschließen, aber wie die Kombination mit dem Beamer ist, da steige ich dann ja schon aus. Oder diese Überlegung, was zeige ich in dem Vortrag? Wie geht mein Leben weiter? Das habe ich toll auf die Kette gekriegt und krieg tolles Feedback zu den Vorträgen. Oder dann war diese blöde Windows 11-Umstellung, die mich natürlich auch ereilt hat letztes Jahr, wo ich dachte, boah, was mache ich mit dem alten PC? Also allein da erstmal diese ganzen Daten vom Louis zu durchforsten, das ist emotionale Schwerstarbeit und zu entscheiden, was bleibt, was geht mit, gehe ich auf dem Laptop wieder über oder wechsle ich komplett auf Mac oder so mit den Vorträgen auch. Also diese ganzen technischen Dinge, wo ich jetzt nicht, sage mal, ein großes Talent habe, die habe ich irgendwie echt geschafft. Oder mit dem Auto eben auch so Entscheidungen dann, also auch Autowerkstatt und so war immer Louis Baustelle. Und das ist schon toll, dass man so sieht, wie man an solchen Dingen auch wachsen kann im Leben. Also ich glaube, bei aller Trauer, bei allem Schmerz, beides ist jeden Tag da, aber man wächst über sich hinaus und ich meine, das Leben geht einfach weiter, ob man will oder nicht. Der Zug des Lebens fährt einfach weiter. Man muss irgendwie versuchen, da mitzukommen. Und ich bin dann oft wirklich stolz auf Dinge, die ich geschafft habe, wo ich auch denke, der Louis wäre jetzt auch stolz auf mich.
Du arbeitest ja seit 2016 auch als Yoga-Lehrerin. Hier hinter dir liegt auch schon die schöne Yoga-Matte, na, eher ein Fell. Und du hast eine Ausbildung auch 2016 gemacht und du bist eine gefragte Speakerin. Also du hast diese zwei Beine. Möchtest du in deinem Leben noch die 7 weiteren 8000er auf der Welt besteigen, die dir bis zur Nummer 14 noch fehlen?
Also das kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Das war aber auch nie unser Ziel. Also wir haben wirklich immer so von Jahr zu Jahr geplant. Und es gab eben auch mal zwischendurch ein Jahr, wo ich zum Beispiel unbedingt nach Chile wollte, um die chilenischen Vulkane mit Ski zu besteigen. Und in dem Jahr habe ich eben gesagt, da verzichte ich konkret auf einen 8000er. Und ich muss auch ganz klar sagen, ich bin so ein Mensch, ich habe so zu diesen Sammlungen oder Rekorden oder so, habe ich so gar kein Verhältnis. Also dieses Sammeln, 7 Summits, alle 14 8000er. Ich bin nicht so ein Sammlertyp. Also bei mir ist da eher so ein bisschen mehr Chaos. Und dafür war ich aber am Aconcagua eben, sind wir auch die Aconcagua Südwand geklettert. Und das war mit Abstand das Anspruchsvollste, was ich machen konnte. Das war anspruchsvoller als die 8000er. Und ich habe eben auch noch immer andere Bergziele. Deswegen steht das gar nicht mehr zum Thema, stand es aber auch nie. Und man muss natürlich auch sagen, ich werde wie alle anderen Menschen auch nicht jünger. Also das geht natürlich nicht ewig. Ich werde jetzt im Herbst 55. Ich fühle mich aktuell gesund, konditionell und klettertechnisch absolut fit, also gerade klettertechnisch sogar fitter teilweise, als wie wenn ich mit dem Louis damals unterwegs war. Also mir geht's da gut, aber ich merke auch so ein bisschen, also A, die Entwicklung an den 8000ern, weil wir vorhin so ein bisschen auch über die Massen am Everest gesprochen haben, das taugt mir nicht mehr so. Ich war dann ja eben nochmal an einem 7000er und das war wirklich so, wie Luis und ich das immer gemacht haben. Wir sind zu Fuß reingelaufen, wir haben uns am Berg akklimatisiert, wir sind zu Fuß wieder rausgelaufen, wir haben keinen Helikopter genommen. Also heutzutage wird ja manchmal in Kathmandu beim Kaffee gesessen, man ist vorakklimatisiert und dann ist plötzlich Wetterfenster und dann wird ins Basislager geflogen und zack, steigt man auf den Berg. Und das ist einfach überhaupt nicht mein Bergsteigen. Das soll jeder so machen, wie er will. Nur dadurch ist es ja auch möglich, plötzlich 2 oder 3 8000er in einer Saison zu schaffen, dass man eben einfach die Wege mit dem Helikopter verkürzt. Und wir haben uns halt eine Saison in Nepal 8 Wochen voll auf einen Berg konzentriert, weil wir eben rein und raus gelaufen sind zu Fuß. Und das ist alles heute anders. Ich will nicht dieses typische, ja, man hängt an den alten Zeiten, da war alles besser. Es ist einfach anders. Und ich habe in meinem Leben jetzt so gemerkt, mir sind die hohen Berge noch wichtig, aber es sind eher so die 6- und 7000er, wo mich noch der eine oder andere reizt. Absolut wichtig ist für mich Nepal. Also ich fahre einmal pro Jahr nach Nepal, weil das natürlich inzwischen einfach, bin ich viel verbundener zu Nepal als früher, weil ein Teil von mir dort geblieben ist. Also Nepal ist wichtig, es sind die hohen Berge noch wichtig, aber es müssen nicht mehr die höchsten sein. Und ich habe einfach inzwischen auch wieder ganz viel Freude, in den Alpen was zu machen. Also wenn früher die Skitouren einfach nur noch Training waren für die 8000er, dann ist jetzt eine Skitourenwoche für mich in den Alpen, im Piemont, in einem Tal, was ich noch gar nicht gekannt hatte, so eine kleine Entdeckungsreise. Oder ich bin jetzt gerade von Transalp mit dem Mountainbike zurückgekommen. Ich liebe das, jedes Jahr einmal mit dem Mountainbike eben eine Transalp zu fahren. Oder eben das Sportklettern mache ich jetzt wieder viel ambitionierter. Ich gehe wirklich 2-mal mindestens oder manchmal 3-mal die Woche in die Halle zum Trainieren auch. Also ich sag mal, der Bergsport, die Berge als Kraft- und Fluchtort für mich, die sind absolut geblieben. Aber es haben sich so ein bisschen die Prioritäten verändert und ich bin einfach dankbar aktuell für meine Gesundheit, was ich jetzt noch machen kann.
Und hast du die Asche von Luis inzwischen verstreut? Oder ist die noch im Schlafzimmer deiner Freundin? Bei Billy.
Nein, das wäre jetzt ein bisschen lang. Wir haben ja das Jahr 26. Also ja, ich meine, die Billy hat ja zu mir gesagt, der Luis ist so ein ruhiger Mitbewohner, der kann bei mir bleiben, so lange wie du das möchtest. Aber ich habe das wirklich dann, also ich habe so ein Jahr lang quasi gebraucht, um mir auch so ein bisschen zu überlegen, was passen würde. Und dann hat sich eben im Herbst 2024 diese wunderbare Möglichkeit ergeben, in einem ganz kleinen Team mit einem österreichischen Bergführer, den ich gut kannte, mit dem der Luis am Everest geführt hat, mit dem Kunga Sherpa, mit dem der Luis am Everest war, mit dem der Luis am Daulagiri 7 eben mit seinem Everest Privatgast zum Trainieren unterwegs war, hat sich das dann gefügt, dass ich diese Chance hatte in diesem kleinen Team, wo auch Teilnehmer dabei waren, die eben mit dem Luis schon unterwegs waren. Also das hat sich wirklich so gefügt, dass ich mit denen losziehen konnte. Und da habe ich dann im Herbst 2024 Luis Asche am Gipfel verstreut.
Ist denn Schicksal für dich auch Chance?
Unbedingt. Also ich weiß noch, wie ich im Flieger auf dem Rückflug von Kathmandu saß, also im Sommer 23, 2 Wochen nach Luis Tod, wo ich gedacht habe, Alex, du bist jetzt 51, du hast jetzt genau 2 Möglichkeiten. Du kannst den Kopf in den Sand stecken und kannst irgendwie 30 Jahre verkümmern und Scheißjahre vor dir haben. Oder du kannst es irgendwie anpacken und dir dein Leben noch so gut wie möglich zu machen, immer mit Luis im Herzen. Aber ich bin wirklich auch ein offener und neugieriger Mensch. Ich denke mir immer mal so, ich bin gespannt, was noch in meinem Leben kommt.
Ja, liebe Alex, ich danke dir sehr für dieses berührende und bereichernde Gespräch, welches mir bei den Vorbereitungen als Ehefrau eines Kletterers in Bezug auf den möglichen Tod gar nicht so leicht gefallen ist. Aber jetzt fühle ich mich irgendwie erleichtert und erfüllt, weil ich bei dir spüre, dass die Liebe niemals stirbt.
Unbedingt. Also der Luis bleibt in meinem Herzen, egal was kommt. Er fehlt jeden Tag, aber ich denke eben auch voll Glück und Dankbarkeit daran, dass ich ihn hatte.